Ja, wie immer freue ich mich über dieses Vorrecht, mit euch zusammen Gottes Wort zu studieren. Und es ist etwas spontan, ihr habt es ja im Plan gesehen, eigentlich wäre ja jetzt der Bruder Rohleder hier. Und es ist noch etwas spontaner, weil das Thema, das ich eigentlich machen wollte, ich hatte irgendwie so das Gefühl, das hat der liebe Gott wieder ein bisschen weiter geschoben und er hat mir ein anderes Thema gegeben und das möchte ich jetzt mit euch teilen. Und das hat einen etwas eigenartigen Titel, aber ich denke, es wird sich dann im Laufe der Stunde klären. Und zwar heißt es, unter oder über dem Gesetz. Und ja, die heutige Predigt möchte ich unter zwei Aussagen Jesu stellen, die wir an verschiedenen Orten finden. Das eine steht in der Bergpredigt in Matthäus 5, im Vers 17. Und das kennen wir alle ganz gut. Ich denke, die meisten Verse, zumindest die im Neuen Testament, sind für uns wahrscheinlich nicht wirklich neu. Und so lesen wir hier in der Bergpredigt: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und wir alle kennen diese Verse sehr gut. Und wir wissen auch, wie es weitergeht. Und da werden wir auch später noch mal ganz kurz darauf Bezug nehmen. Und den zweiten Vers, der so gut dazu passt, obwohl er eigentlich in einem anderen Kontext steht, den finden wir im Johannesevangelium. Und zwar im Kapitel 10, im Vers 35. Und da sagt Jesus: Denn die Schrift kann nicht gebrochen werden. Und ich möchte euch wirklich ans Herz legen, nehmt es nicht nur jetzt durch die nächste Stunde immer so im Hinterkopf mit, sondern ja, nehmt es überhaupt mit. Diese zwei Grundaussagen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Und auch denn die Schrift kann nicht gebrochen werden. Und Jesus wollte verdeutlichen, dass er nicht gekommen war, um neue Lehren oder gar neue Gesetze zu bringen, sondern um es vorzuleben, wie sie von ihrem Autor gemeint waren, als sie gegeben wurden, einige hundert Jahre vorher. Und wer könnte das besser als der Urheber der Schrift selbst? Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch. Und Gott hat uns seinen Charakter durch Worte vermittelt. Und diese Worte finden wir im Gesetz und den Propheten. Was Gott wichtig ist, wie er denkt, wie er ist, wie Erlösung funktioniert, wie wir sein sollten, wie wir leider nicht sind. Und dieser Hinweis, dieser eindringliche Hinweis, eben nicht zu meinen, dass Jesus gekommen ist, um das Wort oder das Gesetz aufzulösen oder die Propheten, hat an Aktualität nichts eingebüßt. Und das werden wir jetzt dann auch im weiteren Verlauf sehen. Weil wir Menschen dazu neigen, Dinge, die wir nicht verstehen oder die uns auch nicht passen, als unwichtig abzutun. Ich denke, das ist eine ganz tief in uns sitzende menschliche Haltung. Etwas, was uns nicht passt oder was wir nicht verstehen, das schieben wir erstmal auf die Seite. Und so gebrauchen wir als Adventisten diesen Text der Bergpredigt, um Menschen zum Beispiel die ungebrochene Heiligkeit des Sabbats aus der Schrift zu zeigen. Ich möchte euch diese Aussage an einem anderen Beispiel verdeutlichen, das mir lange Zeit Probleme bereitet hatte, weil ich es nicht verstanden hatte. Und wir werden diesen Texten auch jetzt im Quartal begegnen, weil diese Begebenheiten finden sich im Lukas-Evangelium. Und als Einleitung dazu möchte ich mit euch noch schnell einen Text lesen in Galater 4, Vers 4. Und das bezieht sich auf die Überschrift. Und das sagt nämlich der Paulus, spricht er über die Menschwerdung Jesu. Und auch diesen Text, denke ich, kennen wir. Galater 4, 4. Und da heißt's: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und Was steht als nächstes Wort? Unter das Gesetz getan. Genau. Ja, also wir haben jetzt schon einen Bezug auf die Frage unter oder über das Gesetz. Die Schrift sagt, Jesus wurde unter das Gesetz getan. Das bedeutet, dass die von Jesus gegebenen Gebote auch für ihn selbst volle Gültigkeit haben. Und die Aussage von Jesus aus der Bergpredigt, wir kennen den Vers, den wir jetzt nicht mehr gelesen haben, zeigt, dass sich daran nichts geändert hat, bis Himmel und Erde vergehen. Und ich denke, ein kleiner Blick aus dem Fenster macht uns klar, dass Himmel und Erde noch nicht vergangen sind. Dass diese Aussagen noch genauso gültig sind wie damals, vor fast 2000 Jahren, oder vor 2000 Jahren, als Jesus sie gemacht hat. Jetzt möchte ich euch ein paar Texte zeigen, die für mich lange Zeit sehr problematisch waren, weil ich nicht verstanden habe, warum Jesus sich so und nicht anders verhalten hat. Und die finden wir im Lukas-Evangelium, eines davon in Lukas 8, der Vers 54. Und vielleicht lesen wir das miteinander. Lukas 8, der Vers 54. Und die ganze Geschichte, die kennen wir, das ist die Heilung des Töchterchens des Jairus. Und wir kennen die Geschichte, der Jairus, der Synagogenvorsteher, kommt und bittet Jesus zu kommen. Mein Töchterchen ist krank, Herr, komm und heile sie. Und bis sie kommen, ist die Kleine tot. Und da lesen wir im Vers 54, also vielleicht fangen wir im Vers 53 an. Und sie lachten ihn aus, weil sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber trieb sie alle hinaus und ergriff ihre Hand und rief, Kind, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück und sie stand augenblicklich auf und er befahl ihr zu essen zu geben. Eine der wunderschönen Geschichten, wo Jesus Tote auferweckt hat. Er ergriff ihre Hand und rief, Kind, steh auf. Und ein nächstes Beispiel, das lesen wir einige Kapitel vorher, in Lukas 5, Vers 13. Unter der Überschrift die Heilung eines Aussätzigen. Und es begab sich, Vers 12, und es begab sich, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voll Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht, bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Da streckte er die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will. Sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Vielleicht denkt ihr euch, ja, wo ist das Problem? Jesus hat geheilt, ist doch wunderbar. Aber wir erinnern uns, Jesus war, wie war das? Was hat Galater 4,4 gesagt? Unter das Gesetz getan. Welche Gesetze hat Jesus seinem Volk gegeben? Sollten sie Tote oder Aussätzige anrühren? Nein. Denn das Gesetz lehrte, man würde dadurch unrein und musste sich einer speziellen rituellen Reinigung unterziehen. So lesen wir zum Beispiel im 4. Mose 19, das ist eine dieser Reinigungsvorschriften im Gesetz, worauf sich ja auch Jesus bezogen hat, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Und so lesen wir im 4. Mose 19, dass die Asche eines Opfertiers, der jungen roten Kuh, verwendet werden sollte, um das Reinigungswasser herzustellen, das am dritten und siebten Tag bei einer Reinigungszeremonie im Tempel Verwendung finden sollte. Und wir lesen dann im Vers 11, oder ab dem Vers 11, wer einen Toten anrührt, irgendeinen Leichnam eines Menschen, der bleibt sieben Tage lang unrein. Ein solcher soll sich mit diesem Reinigungswasser am dritten und am siebten Tag entsündigen, so wird er rein. Wenn er sich aber nicht am dritten und am siebten Tag entsündigt, so wird er nicht rein. Und jetzt, jeder, der einen Toten anrührt, die Leiche irgendeines Menschen, der gestorben ist und sich nicht entsündigen will, der hat die Wohnung des Herrn verunreinigt. Ein solcher soll aus Israel ausgerottet werden, weil das Reinigungswasser nicht über ihn gesprengt worden ist. Und er bleibt unrein. Seine Unreinheit ist noch an ihm. Hört sich das wichtig oder unwichtig an? Der soll aus Israel ausgerottet werden. Gibt sich Gott mit Lappalien ab? Was bedeutet das, die Wohnung des Herrn zu verunreinigen? Entheiligung. Hat es nicht auch Bezüge zu dem, was uns das Neue Testament über den Tempel des Heiligen Geistes erzählt? Die Wohnung des Herrn? Also sehen wir die Problematik, die sich ergibt aus den Sätzen, die sich doch so harmlos angehört haben, und Jesus ergriff ihre Hand und Jesus rührte den Aussätzigen an. Lesen wir etwas davon, dass Jesus sich einer Reinigungszeremonie unterworfen hatte? Oder zum Beispiel auch im 3. Mose, das ist dann ein bisschen weiter vorne, 3. Mose 13, da geht es um die Bestimmungen zum Aussatz, wie Aussatz erkannt werden kann und ja, was dann zu tun ist. Das war ja, die Priester waren ja eben auch dafür verantwortlich und sollten auch eben für Gesundheit im Volk Gottes sorgen, und Aussatz war ja eines der ganz großen Probleme. Und dieses Kapitel über den Aussatz, da heißt es dann zum Beispiel im Vers 45, wenn also dieser Aussatz zweifelsfrei festgestellt worden ist: Der Aussätzige, an dem die Plage ist, soll aber in zerrissenen Kleidern einhergehen, mit entblößtem Haupt, und seine Lippen soll er verhüllen, und er soll ausrufen: Unrein, unrein. Solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben, denn er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. Auch Jesus kannte die Schrift. Und ja, jetzt müssen wir leider ein bisschen hin und her blättern. Wenn wir jetzt zurückgehen in diese Geschichte der Heilung des Aussätzigen, da lesen wir nämlich dann im Lukas-Evangelium, Lukas 5, im nächsten Vers, Lukas 5, Vers 14, gleich nachdem er ihn berührt hat und er geheilt war: Und er befahl ihm, es niemand zu sagen, geh vielmehr hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Hat sich Jesus ans Gesetz gehalten? Ja, denn es war Vorschrift, dass der Aussätzige geht und Opfer bringt. Und ich meine, ihr müsst jetzt nicht unbedingt hin und her blättern, aber da gibt es ein ganzes Kapitel drüber, was man da machen muss. Und zwar im Anschluss an das Kapitel 13, nämlich im Kapitel 14, wie diese Reinigungsopfer stattfinden sollen. Und sogar Bezug nehmen drauf, ob sich der Aussätzige diese Opfer leisten kann. Also das kennen wir ja aus unserem Studium über das Heiligtum, dass es Situationen gegeben hat, wo die Schrift sagt, wenn er sich dieses Opfer nicht leisten kann, dann kann er auch so ein Opfer bringen. Und es ist sehr interessant, das zu lesen. Und ja, was jetzt? Wir studieren ja ganz selten diese Vorschriften, weil wir wissen ja aus dem Neuen Testament, aus dem Brief von Paulus, dass das Gesetz ans Kreuz genagelt ist. Und wir wissen auch, das hat mit den Opfergesetzen zu tun. Die betreffen uns nicht mehr. Von uns muss Gott sei Dank keiner mehr ein Lamm schlachten oder ein anderes Opfertier, weil unser Passahlamm geschlachtet worden ist. Denn alle Opfer weisen immer nur auf ein Opfer hin: Jesus. Aber wenn wir die inspirierten Zeugnisse lesen, und dazu möchte ich euch ermutigen, also die waren für mich da auch sehr, sehr gewinnbringend, dann bekommen wir ein ganz anderes Verständnis für die Opfer, was diese Sühn-, Schuld-, Brand- oder Dankopfer denn im geistlichen und übertragenen Sinn auch für unser Leben bedeuten. Und es heißt ja auch, dass die Priester das Gesetz erklären sollten. Eigentlich hätten die Priester damals schon den Menschen erklären sollen, dass es nicht nur um die Opfer geht, sondern dass sie eine geistliche Bedeutung haben. Auch Paulus erklärt uns das ja im Korintherbrief, wenn er sagt, dass unser Passahlamm geschlachtet ist, aber dass wir den alten Sauerteig der Sünde, Schlechtigkeit und Bosheit hinwegfegen sollen. Also das hat für uns eine geistliche Bedeutung. Und diese geistlichen Lehren, die haben damals schon gegolten und die sind auch für uns notwendig und segensreich. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema, auch sehr spannend, aber das wäre dann wahrscheinlich etwas zu umfangreich. Und jetzt möchte ich euch noch auf eine dritte Quelle der Verunreinigung hinweisen, weil auch Jesus sich hier so ganz unerwartet verhält. Und wir finden das in der Geschichte von der Heilung der blutflüssigen Frau im gleichen Kapitel, weil diese Geschichten ja zusammenhängen, die Auferweckung des Töchterchens des Jairus und die Heilung der blutflüssigen Frau. Und das steht auch wieder in Lukas 8. Und wir kennen die Geschichte. Da ist diese Frau gekommen und hat sich durch die Menge geschlichen. Und sie dachte, wenn ich nur sein Gewand berühren kann, so werde ich rein. Und was sagt dann? Dann stellt Jesus diese eigenartige Frage. Also ich weiß ja nicht, habt ihr euch da nicht auch schon mal gedacht, eine komische Frage? Das haben sich ja auch die Jünger gedacht und haben gesagt, ja, aber Herr, wie kannst du sowas sagen? Hier sind lauter Menschen. Was sagt denn Jesus? Wer hat mich angerührt? Wer hat mich angerührt? Genau. Und auch im Alten Testament, wieder im 3. Mose, im Kapitel 15, also wieder ein Kapitel weiter, lesen wir über den Umgang mit Menschen, die eben durch so eine Krankheit, wie es dieser Blutfluss ist, behaftet sind. Und wieder lesen wir dieses Wort über die Unreinheit und dass man dafür dass man dafür eben dann auch Opfer bringen muss, beziehungsweise, dass man dann so und so lange unrein ist. Und da lesen wir zum Beispiel im 3. Mose 15, Vers 22, und wer immer einen Gegenstand anrührt, auf dem sie gesessen ist, also eine Frau, die eben so ein Leiden hat, der soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden. Der wird unrein sein bis zum Abend. Auch wer etwas anrührt, das auf ihrem Lager ist oder auf einem Gegenstand, auf dem sie gesessen ist, wird unrein sein bis zum Abend. Lesen wir in der Schrift etwas davon, dass Jesus seine Kleider gewaschen hat? Lesen wir etwas davon, dass Jesus ein Opfer gebracht hat? Haben wir nicht gelesen, wer diese Reinigungszeremonie nicht macht, der soll ausgerottet werden? Steht Jesus über oder unter dem Gesetz? Was sagt uns die Bibel? Er wurde unter das Gesetz getan. Ja, lesen wir aber andererseits irgendwo, und das finde ich jetzt mindestens genauso spannend, diese Frage, lesen wir andererseits irgendwo in der Bibel, dass ihm die Pharisäer oder Schriftgelehrten deshalb Vorwürfe machen? Interessante Frage. Die haben ihm doch aufgelauert. Die haben ihm doch Fallen gestellt. Die wollten ihn doch immer in Situationen bringen, wo sie ihm beweisen konnten, du brichst das Gesetz. Die kannten doch das Gesetz. Warum hat da keiner was gesagt? Das geschah doch ganz öffentlich. Ganz seltsam, oder? Jesus selber war doch das Opfer, auf das alle anderen Opfer nur hinweisen sollten. Wie konnte er sich da in eine Situation bringen, die ihn selber unrein machte, nach seinen eigenen Gesetzen? Wir lesen auch keine Erklärung Jesu im Neuen Testament, warum er so gehandelt hat. Versteht ihr, was das für unsere Erlösung bedeutet? Er musste doch ein reines, sündloses und makelloses Opfer für uns sein. Was hat es mit dieser Geschichte auf sich? Und das war so diese Frage, die mich immer und immer beschäftigt hat, also seit ich jetzt Adventistin bin, weil wir ja ein anderes Schriftverständnis haben. So wie es Jesus in der Bergpredigt erklärt hat. Meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Warum verhält sich dann Jesus aber so? Ja, und wir haben jetzt drei Möglichkeiten, mit der Situation umzugehen. Und das gilt ganz prinzipiell. Diese drei Möglichkeiten haben wir immer, wenn uns solche Dinge begegnen. Das eine ist, ich denke, wir alle haben so eine Schublade. Wir ziehen so irgendwo eine Schublade auf und legen das da rein und dann schieben wir die Schublade einfach zu. Ne? Das ist eine Möglichkeit. Und es ist wichtig, dass wir so eine Schublade haben, weil es gibt öfter mal Dinge, die sich nicht gleich lösen lassen. Kennt ihr das? Da ringt man mit irgendeinem Gedanken und man findet nicht wirklich eine Lösung. Da wird man ja verrückt werden, wenn man das nicht mal in eine Schublade legen könnte und zuschieben. Aber es kommt dann schon immer wieder so dieser Moment, wo dann dieser Gedanke kommt und dann beschäftigt man sich wieder und dann sagt man, naja, aber auf den grünen Zweig bin ich ja jetzt noch nicht wirklich gekommen. Und mir ist es ganz lange so gegangen und dann habe ich eine Predigt gehört. Und also das ist jetzt sozusagen die eigene Variante dieser Predigt, die ich da gehört habe. Und das ist ein ganz anderer Zugang. Die zweite Möglichkeit ist, wir können uns eigene Erklärungen suchen. Na? Und eine davon könnte sich dann vielleicht so anhören. Naja, vielleicht muss man das mit den Gesetzen ja nicht ganz so eng sehen. Das ist schon so lange her und überhaupt, die sind ans Kreuz genagelt. Und der Gesetzgeber steht doch eigentlich über dem Gesetz. Und so weiter. Oder dann könnte man noch als Begründung hinhängen, die Liebe Jesu ist doch sowieso das Wichtigste. Alle haben sich gefreut, keiner war traurig. Warum sollten wir uns dann aufregen? Und er sagt ja auch selber, dass das Gesetz und die Propheten ja eigentlich alle in der Liebe hängen. Und da muss man sich doch darüber gar keine Gedanken machen. Na? Kennen wir solche Aussagen? Sind uns die schon mal in der einen oder anderen Form begegnet? Also mir schon. Und ich bin da immer ganz eigenartig berührt, weil ich mir denke, komisch, die Bibel sagt es doch eigentlich nicht. Und da möchte ich euch wieder an die Aussagen Jesu erinnern, die wir zu Eingang gelesen haben. Wie war das aus der Bergpredigt? Meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ja, wie kann das sein? Wie kann Jesus dieses Gesetz erfüllen, wenn doch die Schrift nicht gebrochen werden kann? Kann uns Gottes Wort Klarheit bringen, warum Jesus so handelte, wie er handelte, in Übereinstimmung mit der Schrift und dem Gesetz, unter dem er selbst doch stand und steht? Kennt ihr diese Aufforderung? Das wäre jetzt so der dritte Vers, unter dem ich die Predigt gestellt hätte, aber ich meine, dann fangen wir irgendwann an, zwei Seiten Bibeltexte zu lesen, bevor wir richtig anfangen. Das ist die Variante aus dem Alten Testament, der Jesaja, dieses allgemeingültige hin zum Gesetz und zum Zeugnis, Jesaja 8, 20. Und wenn sie nicht reden nach der Schrift, so ist kein Licht in ihnen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen. Es ist immer und immer wieder das Gleiche, sucht in der Schrift und ihr werdet eine Antwort finden. Und ganz spannend, wenn wir nämlich ins Alte Testament gehen, dann lesen wir etwas ganz Eigenartiges, was uns aber in diesem Zusammenhang enorm weiterbringt, und zwar beim Propheten Haggai. Und Haggai ist ja nur ein ganz kleiner Prophet, aber der hat uns dazu nämlich was zu sagen. Im Kapitel 2 lesen wir Haggai 2 ab dem Vers 10. Am 24. Tag des 9. Monats, im 2. Jahr des Darius, erging das Wort des Herrn an den Propheten Haggai folgendermaßen. So spricht der Herr der Heerscharen: Frage doch die Priester über das Gesetz und sprich. Eine Fragestunde der Priester. Das ist Haggai 2, ab Vers 10. Also die die sich im Wort Gottes auskennen sollten und das Volk lehren sollten, werden von Gott übers Gesetz befragt. Ganz interessant und spannend. Und da fragt jetzt der Prophet in Gottes Auftrag, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird dieses dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Da sprach Haggai, wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Tja, wenn wir jetzt da als heiliges Volk, als Gott, als Volk des Eigentums, als das königliche Priestertum zu diesem Thema befragt werden würden, könnten wir eine Antwort geben? Wüssten wir überhaupt, worum es da geht? Eigenartig, das klingt so weit weg. Und ich denke, gerade in der Adventgeschichte ist ja das Stichwort heiliges Fleisch sowieso so eine ganz unrühmliche Geschichte. Und ich denke, das liegt unter anderem daran, weil sie diesen Abschnitt in Haggai offensichtlich nicht wirklich verstanden hatten. Der Zipfel des Gewandes kann nichts heiligen, sondern wird nur dadurch etwas Besonderes, weil er mit dem heiligen Fleisch in Berührung ist. Auch Jesus verdeutlicht dieses Prinzip mit dem Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Es geht nie um uns oder darum, dass in uns irgendetwas Gutes oder Besonderes wäre, sondern immer um Jesus. Deshalb ermahnt uns Johannes so eindringlich, niemals zu sagen, 1. Johannes, ihr kennt die Texte, wir wären ohne Sünde, weil das eine Selbstverführung ist und die Wahrheit nicht in uns ist. Auch diesen Text hat die sogenannte Holy Flash-Bewegung damals total ignoriert. Vielleicht aus dieser unrühmlichen Geschichte heraus haben wir uns als Adventisten aber leider nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt, weil darin nämlich der Schlüssel zu den vorher angeschnittenen Fragen steckt. Das Gesetz, worauf sich Gott, der Prophet Haggai und auch die befragten Priester mit dem heiligen Fleisch beziehen, steht im 3. Mose 6. Und da möchte ich euch doch bitten, dass ihr das vielleicht mal aufschlagt und lest. Und vielleicht kommt dann so ein kleiner Aha-Effekt. Und wir werden sehen, dass uns hier das ewige Evangelium begegnet. Und vielleicht, also das Kapitel 6 beschäftigt sich, da heißt in der Überschrift Vorschriften über die Ausführung der Brand-, Speis- und Sündopfer. Und da geht es jetzt um das Sündopfer. Und da lesen wir ab dem Vers 18, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich, dies ist das Gesetz vom Sündopfer. Am gleichen Ort, wo man das Brandopfer schächtet, soll auch das Sündopfer geschächtet werden vor dem Herrn. Es ist hochheilig. Der Priester, der es als Sündopfer darbringt, darf es essen. Es soll an heiliger Stätte gegessen werden im Vorhof der Stiftshütte. Vielleicht erinnert ihr euch noch so ganz dunkel, da haben wir auch, wie wir über das Heiligtum studiert haben, haben wir über diese Themen gesprochen, ist ja schon ein bisschen her. Und jetzt steht hier im Vers 20, alles, was mit dem Fleisch in Berührung kommt, soll heilig sein. Wenn aber etwas von seinem Blut auf ein Kleid spritzt, so sollst du das, was bespritzt worden ist, an heiliger Stätte waschen. Ja, wir können jetzt am Buchstaben hängen bleiben und sagen, naja, da geht es um Opfer. Aber wir können uns auch fragen, was bedeutet das denn geistlich? Was bedeutet dieses Sündopfer denn geistlich für uns? Was sagt denn Johannes der Täufer über Jesus? Was lesen wir im Johannesevangelium? Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde hinwegträgt. Oder wie kündigt denn Gabriel Maria Jesu Geburt an? Das Heilige, das geboren wird, soll Gottes Sohn heißen. Und sogar die Dämonen nennen ihn den Heiligen Israels. Eine Bezeichnung, die wir im Alten Testament ganz oft für Gott finden. Was sagt das Gesetz, das Jesus nicht auflöst, sondern erfüllt über das heilige Fleisch? Alles, was mit seinem Fleisch in Berührung kommt, soll heilig sein. Im Deutschen steckt im Wort heilig auch das Wort heil, heil machen. Und das lässt sich auf alle diese Begebenheiten, die wir vorher angesprochen haben, die Wiederauferweckung des kleinen toten Mädchens, die Heilung der blutflüssigen Frau, die sein Gewand berührt hat, oder auch die Heilung des Aussätzigen anwenden. Der Tote wird heil, lebendig. Der Aussätzige wird heil, rein. Und sogar die blutflüssige Frau wird gesund, heil. Weil sie das Buchstäbliche, das eigentliche Sündopfer, das der Welt Sünde hinwegträgt, berührt hatte. Und nur damit wir nicht in einen Graben fallen und meinen, es gäbe da so magische Momente in Jesu Leben, was sagt Jesus der Frau? Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Lukas 8. Erlösung geschieht immer im Glauben. Im Glauben an Jesu Opfer und im Glauben daran, dass er Gott ist. Denn wir lesen auch im Johannesevangelium, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Es sind ganz konkrete Beispiele für eine geistliche Lehre, die uns hier begegnet. Jesus ist der Heiland. Er macht die Dinge wieder heil. Und alle unsere Sünde, sagt uns die Schrift, ist wie Unreinheit, wie Krankheit, wie Aussatz, wie Tod. Und wenn wir uns im Glauben an Jesus wenden, so wird uns das Sündopfer, das hochheilige Fleisch, heil machen. Alles, was mit ihm in Berührung kommt, wird heilig. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Muss sie auch nicht, weil sie immer harmonisch ist. Wenn wir Aussagen hören oder selber Gedanken haben, die widersprüchlich sind zu klar von der Bibel geäußerten Aussagen, dann sollten wir immerhin zum Gesetz und zum Zeugnis geben. Und die Bibel wird uns irgendwann eine harmonische Antwort geben. Denn anders scheint uns kein Licht, sondern wir werden auf Irrwege geführt, die uns erzählen sollen, naja, vielleicht stand ja Jesus doch über dem Gesetz. Naja, vielleicht ist das Gesetz doch nicht so wichtig. Naja, vielleicht hat sich's ja doch geändert und wir haben das noch nicht mitgekriegt. Und die Liebe ist ja sowieso so wichtig. Versteht mich, die Liebe ist natürlich wichtig und die Liebe ist das Schönste, was uns begegnet im Charakter Gottes. Aber die Liebe wird hier missbraucht zu etwas, was uns die Bibel nicht lehrt. Denn wir lesen im Hohelied der Liebe und vielleicht lesen wir das miteinander. 1. Korinther 13. Und es ist so schön. Und da lesen wir über den Charakter Gottes ab Vers 4. Die Liebe ist langmütig und gütig. Sie hat passive und aktive Aspekte. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, die Liebe bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der, was lest ihr in eurer Bibel? Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Was ist die biblische Definition von Wahrheit? Dein Wort ist Wahrheit, dein Gesetz ist Wahrheit. Die Person Jesus selbst, die Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist eine Harmonie und kein künstlich aufgebauter Gegensatz. Und die so seltsame Frage, die anfänglich vielleicht so seltsame Frage Jesu, wie er ihn berührt hatte, war ein sanfter und dezenter Hinweis darauf, was hier passierte und wer er ist. Wenn jemand durch die Berührung mit Jesus heil, in diesem Fall rein, gesund oder auch lebendig wird, dann sollte das doch einem Schriftkundigen zeigen, wer hier vor ihm steht. Kann das vielleicht der Grund sein, warum Jesus nie darauf angesprochen wurde, weil die Schriftgelehrten nicht an ihn glauben wollten? Wie lesen wir schon in Jesaja? Aber sein Anblick gefiel uns nicht. Wir müssen Jesus wollen, um in ihm den zu sehen, den er ist, der er ist. Und wir müssen die Erlösung wollen, so wie der Aussätzige, der ihn darum bittet: Willst du, so mach mich gesund. Und Jesus will uns immer gesund und heil machen. Aber es muss uns ein Herzenswunsch werden. Und wenn wir diesen Herzenswunsch haben, dann werden wir in all diesen Begebenheiten sehen, wie das Evangelium wirkt, wenn das Hochheilige in Berührung kommt mit dem Unreinen. Und so können auch wir wissen und vertrauen darauf, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das, was die Liebe nicht mag, die Ungerechtigkeit, was sie hasst, das kann uns Gott wegnehmen. Und wir wissen, dass er uns versprochen hat, dass er das gute Werk, das er in uns angefangen hat, auch vollenden will. Und so sehen wir in diesen Begebenheiten, dass Jesus sich hier offenbart, als der, den die Schrift schon lange angekündigt hatte, der Erretter, der Heiland, der Erlöser Israels. Auch heute gibt es genug Christen, ja, die so ihre Probleme haben und die, wie auch die Schriftgelehrten damals, ihr eigenes theologisches, selbstgestricktes Weltbild haben und in das die Bibel so irgendwie nicht hineinzupassen scheint. Damals hat ihnen Jesus nicht hineingepasst und heute haben sie den Namen Jesu und sie haben ganz große Schwierigkeiten mit der Bibel. Und auch Jesus erwähnt es und sagt, es wird viele geben, die Herr, Herr zu ihm sagen und große Dinge in seinem Namen getan haben. Und was gibt er ihnen zur Antwort? Ich kenne euch nicht, weicht von mir, die ihr die Gesetzlosigkeit tut. Vielleicht, weil sie das zwar gelesen, aber nicht geglaubt haben, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Das Prinzip galt schon in Eden und hat nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Liebe ist kein Gegensatz zum Gesetz, wie wir schon im Hohenlied der Liebe gelesen haben. Jesus, als der Menschensohn von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan, stellt sich nicht über das Gesetz, weil er Menschen so sehr liebte und sie ihm wichtiger waren als das Gesetz. Eine Argumentation, die uns eben leider nicht nur in der Welt begegnet, sondern er kam, um das Gesetz zu erfüllen. Jede dieser Begebenheiten zeigt uns nicht, dass er sein Gesetz um der Menschen willen missachtete, sondern dass er das Heil in Person ist. Und deshalb ist die tägliche Begegnung mit ihm ja auch für uns so wichtig, weil wir sonst nicht heil werden können. Wir erinnern uns an den Weinstock. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, sagt Johannes 8, 31, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Wir leben von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und ja, wir sehen das. Ich habe mich ja immer gefragt, warum hat Johannes der Täufer, wie er doch so verzweifelt war im Gefängnis und dann ja seine Jünger zu Jesus geschickt hat, und er wollte doch eine Ermutigung haben. Warum gibt ihm Jesus so eine eigenartige Antwort? Vielleicht lesen wir das nochmal miteinander und hören dann mit diesem Schlussgedanken auf. Auch das lesen wir wieder im Lukas-Evangelium. Und zwar lesen wir das in Lukas 7, also auch schon in einem Textabschnitt, den wir vielleicht sogar schon jetzt im der Sabbatschule gelesen haben. Und da fragt dieser verzweifelte Johannes, oder er lässt fragen: Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Lukas 7, Vers 18. Was hat Johannes ganz am Anfang gesagt? Wie hat er auf Jesus hingewiesen? Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Und jetzt war er so verzweifelt und hat es nicht mehr geglaubt und hat gezweifelt. Und womit ermutigt ihn Jesus? Sagt Jesus, ja, mach dir keine Sorgen. Du hast doch damals die Stimme Gottes gehört. Vertrau mir doch. Womit ermutigt ihn Jesus? Lesen wir im Vers 22. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Eine eigenartige Antwort, oder? Ob die den Johannes aufgebaut hat? Und ich bin Jesus so dankbar, dass er Johannes genau diese Antwort gegeben hat. Und wisst ihr warum? Weil wenn wir zweifeln, dann können wir genauso aufgebaut werden wie der Johannes. Jesus hat nämlich Johannes zur Bibel geführt. Und vielleicht wollt ihr noch mit mir Jesaja 61,1 aufblättern. Jesaja 61,1. Und vielleicht denkt ihr dran, mit diesem Predigttext hat Jesus in Nazareth verkündigt. Jesaja 61,1. Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, die Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Um denen zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. Jesus hat Johannes an die Schrift erinnert. Johannes sollte an die Schrift erinnert werden, dass das Lamm Gottes die Sünden der Welt hinwegträgt, dass alles und jeder, der mit dem heiligen Fleisch in Berührung kommt, heil wird. Und das sollten die Jünger des Johannes erklären und ihn daran zurückerinnern. Vergiss nicht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt, das heilige Fleisch, das heilig machen kann. Und Johannes hat es angenommen, diese Botschaft. Johannes ist in Frieden gestorben, im Glauben an seinen Erlöser. Und auch wir können uns immer wieder diese Kraft holen, wenn wir in schwierigen Augenblicken sind und meinen zu verzweifeln, sind wir auf dem richtigen Weg oder geht es doch ganz anders? Und wir sollten sie uns immer da herausholen, unter Gebet. Und Jesus wird uns eine Antwort geben. Und sie wird dem entsprechen, denn die Schrift kann nicht gebrochen werden. Hin zum Gesetz und zum Zeugnis. Meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und wie schön, dass wir so viel Erfüllung schon erlebt haben und gesehen haben. Das ist Geschichte, Heilsgeschichte. Und es steht nur noch eins aus, die Wiederkunft, der Anfang der Ewigkeit. Wenn alles vorbei sein wird, der Tod besiegt und ewige Freude herrschen. Und wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Und möge Gott uns helfen, dass wir uns doch nichts und niemanden davon abbringen lassen und dass wir alle dabei sind und vielleicht noch manche mehr, die wir noch auf dem Herzen tragen. Amen. Lieber wunderbarer Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass wir auf jeder Seite, wenn wir uns nur durch deinen Geist leiten lassen, die frohe Botschaft der Erlösung finden, dass du gekommen bist und dass du deinen Sohn gesandt hast, dass das Lamm Gottes der Sünde die Sünde der Welt hinwegträgt, auch unsere Sünde, wenn wir es im Glauben annehmen, dass uns so geholfen werden kann, wie der blutflüssigen Frau, die im Glauben gekommen ist, oder dem hilflosen Töchterchen des Jairus, oder dem armen Aussätzigen, der sagte, Herr, wenn du willst. Herr, wir wollen dir danken, dass wir wissen dürfen, dass du willst und dass auch wir heilig und rein werden können, durch dich. Herr, Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir uns nicht auf Abwege bringen lassen, sondern dass wir festhalten an deinem Wort. Und auch wenn wir Dinge nicht verstehen, dass wir im Gebet darum ringen mit dir und dass wir deinem Wort glauben, dass du nicht gekommen bist, um irgendetwas aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn dein Wort ist ewig und voll schöpferischer Kraft und hat Bestand. Denn die Schrift kann nicht gebrochen werden. Und so wollen wir dich loben und preisen und dir danken für alles, was du für uns getan hast. Herr, erhalt uns und denk auch an die, ja, die noch fern von dir sind. Und rühr du ihr Herz an, dass keiner verloren geht, sondern dass jeder sein Herz dir übergibt, weil du gut bist und barmherzig und gnädig und doch so viel Gutes für uns bereithältst. Herr, wir wollen dir danken. Amen.